Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 111 heiße ich Sie und euch recht herzlich willkommen. In Psalm 111, 4 steht: Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Gott. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Gründonnerstag hebt sich aus dem Ganzen der Heiligen Woche heraus durch verschiedene äußere und innere Elemente. Er ist gewissermaßen Höhepunkt und Tiefpunkt zugleich, da er einerseits bestimmt wird durch die Sorge des Heilands um seine Gemeinde, indem er ihr das heilige Abendmahl als Vermächtnis stiftet. Und andererseits durch das zutiefst Verzagtheit erfüllte Gebet in Gethsemane. Die liturgische Farbe des Gründonnerstags ist weiß. Dies erklärt sich daraus, dass die Kirche an diesem Tag zurückblickt auf die Geburt des Herrn. Nun ist er im Begriff, zum Vater zurückzukehren und lässt als Zeichen seiner Gegenwart den Kelch seines Blutes zurück. Gründonnerstag ist der Geburtstag des Kelches. Wenn wir so an den Geburtstag des Herrn denken, wird uns deutlich, dass wir ihn bei jedem Abendmahl neu feiern, dass in diesem Mahl nicht nur das Kreuz gegenwärtig ist, sondern auch das neue Leben, das in Jesus Christus geschenkt ist. Der Gründonnerstag wird von uns als Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahls gedacht, auch wenn wir am heutigen Gründonnerstag kein Abendmahl feiern werden. Wir hören als Evangelium die Erzählung von der Fußwaschung. Das soll uns darauf hinweisen, dass Christus uns bedingungslos diente und dies gerade im Abendmahl deutlich wird, wo sich uns der Herr in Leib und Blut vorbehaltlich hingibt. Durch diesen Dienst Christi werden wir selbst fähig, einander dienend beizustehen und so dem Vorbild Jesu zu folgen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns liebt, im Namen Jesu Christi, der uns befreit hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns alle miteinander verbindet. Amen. Wir singen das erste Lied, 223, das Wort geht vor dem Vater aus, die Strophen 2 und 3. Gemeinsam sprechen wir den Psalm 111. Sie finden diesen Psalm im Gesangbuch unter der Nummer 744. Psalm 111, 744. Ich möchte bitten, dass die Kanzelseite die vorgerückten Zeilen spricht und die Taufbeckenseite die eingerückten. Ich werde alle Zeilen mitlesen. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er bedenkt ewig an seinem Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Wahrheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibe ewiglich. Amen. Lasst uns beten. Jesus, unser Bruder, wir sind hier, um uns daran zu erinnern, an die Nacht vor deinem Sterben. Da hast du mit deinen eigenen Jüngern das Mahl der Befreiung gefeiert, obwohl du wusstest, wie treulos sie waren. Wir erkennen uns wieder in dem, der dich verraten hat, um des Geldes willen, oder weil er dich zwingen wollte, endlich deine Macht zu beweisen. Auch wir verleugnen dich oft aus Feigheit und aus dem Wunsch, anderen zu gefallen. Würde der Glaube unser Leben gefährden, so würden auch wir dich wahrscheinlich verlassen. Jesus, vergib uns und schenk uns durch Brot und Wein die Gewissheit, dass du auch uns nicht fallen lässt. Amen.
Möchten Sie, dass Ihnen jemand die Füße wäscht? Bei uns ist das nicht Brauch und es würde uns wohl irritieren. Anders war es damals, als Jesus lebte. Mit dem Waschen der Füße hieß man Gäste willkommen und tat ihnen etwas Gutes. Aber es war ein Dienst, den nur Untergebene zu tun hatten. Sklaven, Frauen, Kinder. Auch wenn die Jünger diesen Brauch kannten, war vermutlich nicht nur Petrus irritiert, als Jesus das tat. Trotzdem haben sie es geschehen lassen können und gemerkt, von Gott kann man sich alles nur schenken lassen. Wir hören aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, »Herr, du wäschst mir die Füße?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren.« Da sprach Petrus zu ihm, »Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.« Jesus antwortete ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir.« Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir wollen antworten auf diese Lesung mit dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen vom nächsten Lied, Nummer 91 im Gesangbuch, die Strophen 1 bis 2, 7 und 10. Lied Nummer 91.
Thank you.
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Lukas im 22. Kapitel. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Bluttropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort hören dürfen. Schenke uns auch deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort verstehen und im Glauben gestärkt werden. Das bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, da hilft nur noch beten. Haben Sie schon einmal diesen Ausspruch gehört? Da hilft nur noch beten. Ab und zu kann man diese Worte hören, oft mit einem resignierenden Unterton. Und dann denkt man sich: Jetzt kann eigentlich keiner mehr helfen. Keiner kann mehr etwas tun. Der Herr Jesus Christus ruft seinen Jüngern dem Sinne nach etwas Ähnliches zu, aber bei ihm hört sich es etwas anders an. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das Beten bedeutet für Jesus nicht, den allerletzten Notnagel gebrauchen zu müssen. Das Gebet ist für den Herrn Jesus Christus gerade in schweren Krisenzeiten das wichtigste Instrument, um Halt und Kraft geschenkt zu bekommen. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Jesus Christus macht es seinen Jüngern vor. Er zeigt ihnen an sich selbst, wie das Beten stärkt, um weiterhin Gott zu gehorchen und den Weg ans Kreuz zu gehen. Und so ermöglicht ihm das Gebet, gestärkt den Weg ins Leiden zu gehen. Bei uns sieht heute manches anders aus. Natürlich muss keiner von uns Leid tragen oder sterben, damit die Menschheit erlöst wird. Das hat nach Gottes Willen nur Jesus Christus tun können. Und er hat es aus Liebe zu uns getan. Aber nun hat uns Christus als seine Geschwister angenommen. Er hat uns in seine Nachfolge gerufen. Und da, wo wir versuchen, seinem Ruf zu folgen und nach seinem Willen zu leben, tauchen immer wieder Hindernisse auf, die unseren Glauben in Frage stellen. Sollte Jesus wirklich gemeint haben, dass ich mich so oder so entscheide? Soll ich wirklich den Spott meiner Kollegen ertragen, weil ich mich zu meinem Glauben bekenne, oder darf ich einfach still sein? Und wie ist das mit den schmerzhaften Krankheiten? Hat Jesus gewollt, dass ich krank werde? Es gibt eine ganze Reihe weitere schwierige Anfragen, die meinen Glauben an den dreieinigen Gott in Frage stellen. Kein Christ wird von diesen Fragen verschont, die Christus Anfechtung nennt. Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche kleineren oder auch größere Lebensprüfungen sind im letzten Jahr auf mich zugekommen? Zum Leben von uns Christen gehört genau wie zum Leben Jesu genau so solche Prüfungen bzw. Versuchungen oder Anfechtungen. Und dabei geht es immer um das gleiche Thema. Prüfen, ob der Mensch wirklich seinem Gott ganz treu ist. Oder versuchen, den Menschen von seiner völligen Treue zu Gott abzubringen. Jesu Prüfungen begannen direkt nach seiner Taufe, als der Versucher Jesus in der Wüste auf die Probe stellte. Doch selbst seine eigenen Jünger haben Jesus auf die Probe gestellt. Es sei nur an die Begegnung mit Petrus erinnert, der zu Jesus dem Sinne nach einmal sagte: „Das geschehe dir nur nicht, dass du von den hohen Priestern und Mächtigen in Jerusalem hingerichtet wirst. Das werde ich verhindern." Jesus erkannte diesen Beistand als Versuchung. Er sagte zu Petrus: „Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist." Und auch jetzt, kurz vor Jesu Tod, kommt es erneut zur Prüfung seiner Treue zu Gott. Wird Jesus sich gefangen nehmen lassen oder wird er rechtzeitig fliehen? Und wie werden die Jünger sich bewähren? Und wie würden wir uns helfen oder aushalten? Was würden wir machen? An Jesus Passion sehen wir, wie Jesu Treue und Gehorsam zu seinem Vater für ihn viel Leid bedeutet. Leiden hat für uns einen ziemlich negativen Klang. Welchen Sinn soll es schon haben, freiwillig zu leiden? Wir verhalten uns im Allgemeinen eher nach dem Motto: Leiden muss man meiden. Es ist überraschend, dass die Bibel eine andere Einstellung zum Leiden hat. Schon im Alten Testament wird das Leiden nicht nur im negativen Sinne als Strafe Gottes gesehen, sondern hat einen positiven Sinn, als Eroberung des Glaubens. Zum Beispiel als Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Oder da ist das Leiden um Gottes Willen, so wie es Jeremia aufgetragen wird. Und schließlich ist da das stellvertretende Leiden des Gottesknechtes bei Jesaja im 53. Kapitel zur Versöhnung für die Schulden der Menschen. Es wird vor allem die Worte aus Jesaja 53, die den Weg Jesus vorzeichnet und damit das Leiden Jesu in ein positives Licht stellen. Jesu Leiden ist kein Unglücksfall, kein möglichst zu vermeidendes Übel. Nein, Jesus leidet für uns. Er nimmt den Weg ins Leiden auf sich, damit wir mit Gott versöhnt werden. Das Leiden des Herrn Jesus Christus hat einen tiefen Sinn. Seitdem hat sich auch für uns Christen der Sinn des Lebens verändert. Leiden wird nun von dem Apostel Paulus sogar als eine Gnade bezeichnet. Zum Beispiel im Brief an die Philipper: „Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört." Das Leiden kann der Apostel Paulus nur positiv bewerten, weil es uns mit Christus und seinem Leben für uns verbindet. Vielleicht kann man das Leiden mit einem mühseligen Aufstieg zu einem Berggipfel vergleichen. Weil der Gipfel einen herrlichen Blick verheißt, nimmt man den Aufstieg gern in Kauf. Auch wenn man beim Klettern mächtig ins Schwitzen kommt und unter der Last des Aufstiegs dann und wann stöhnt. Der Blick zum Berggipfel entschädigt einen für alles. So wird es sein, wenn wir alles Leiden überwunden haben und bei Christus in seinem Reich leben dürfen. Dann sind wir am Ziel. Und alles Stöhnen und Leiden ist vergessen. Allerdings ist das Leiden, von dem die Bibel spricht, nicht irgendeine Kleinigkeit, sodass du dir sagen könntest: „Wenn ich mich ein bisschen zusammenreiße, werde ich es schon schaffen." Es gibt Anfechtungen, bei denen geht es im Glauben um alles. Da kann man versagen, weil es weit über die eigene Kraft geht und weit weg ist von den eigenen Wünschen. Darum ist wie bei einer Bergklettertour wichtig, dass wir uns anseilen. Das Gebet ist das Anseilen der Christen. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt, befiehlt Jesus. Wenn du betest, seilst du dich an Gott an. Das ist deine Sicherung in schweren Anfechtungen. Dann kann dich kein Sturm von den Felsen herunterreißen. Jesus selbst hat sich so angeseilt. Er hat uns gezeigt, wie es geht. Auch bei Jesus spricht seine menschliche Natur gegen das Leiden. Seinem menschlichen Denken wäre es am liebsten, ihm bliebe das Leiden erspart. Aber nun hat er sein Leiden oder sein Leben grundsätzlich Gott unterstellt. Darum ist ihm der Wille Gottes wichtiger als die Wünsche des eigenen Herzens. Und Gott will sein Leiden. Also bejaht Jesus nach seinem heftigen Gebetskampf sein Leiden. Er sagt ja nicht Ja zum Leiden allgemein, sondern nur zu dem Weg, den er nach dem Willen des Herrn gehen muss. Genau darum geht es bei jedem von uns. Sag Ja zu dem, was Gott für dich vorgesehen hat. Es ist mit Sicherheit gut. Der Evangelist Lukas erzählt, wie sich Jesus losreißt, um dann einen Steinwurf entfernt inständig zu beten. Manchmal muss man sich tatsächlich wie Jesus mit Gewalt von etwas losreißen, um in Ruhe beten zu können. Die Jünger klammern sich an ihm. Er ist ihr Meister. Er hat sie bisher vor allen Gefahren bewahrt. Auch jetzt in dieser gefährlichen Stunde wollen sie ihn eigentlich nicht alleine lassen. Dennoch kommt es gleich ganz anders. Die Jünger sind vor Kummer und Angst wie gelähmt. Jesus will sich von ihrer Angst nicht nehmen lassen. Er reißt sich jetzt los, um mit seinem Vater zu beten. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann geschah etwas Erstaunliches. Es war so wunderlich, dass manche derer, die das Lukas-Evangelium abschrieben, die nächsten beiden Verse lieber wegließen. Jesus wurde von einem Engel, der vom Himmel kam, gestärkt. Während des Gebetes kämpft Jesus mit sich selbst. Im Gebet durchleidet er die Stunden, die gleich kommen werden. Der Gebetskampf wird so heftig, dass es ihm den Schweiß auf die Stirn treibt. Sein Schweiß wird sogar wie Blut. Das Sprichwort, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, kommt sicher nicht von ungefähr. Lasst uns nicht weiter darüber nachdenken, ob Jesus es nötig hat, sich von einem Engel Gottes stärken zu lassen. Für uns ist es einfach nur tröstlich, dass Gott hier einen Boten schickt, der uns in so einem Gebetskampf zur Seite steht, der uns stärkt und Kraft gibt, die Zeit der Anfechtung durchzustehen. Uns tut es einfach nur gut zu wissen, Gott lässt uns in so einer schlimmen Lage nicht alleine. Da, wo wir uns losreißen, um zu ihm zu beten, da stärkt er uns und stellt uns himmlische oder irdische Boten zur Seite. Da, wo es über unsere Kraft geht, hilft er uns tragen und ertragen. Sicher ist es kein alltägliches, kein übliches Gebet, was Jesus hier spricht. Es ist mehr ein Ringen, ein Kämpfen, ein Nicht-Loslassen-Wollen. Andere Evangelisten sprechen vom dreimaligen Gebet. Doch während Jesus sich dem Gebet hingibt, geben die Jünger sich ihren Kummer hin und schlafen ein. Das aber hilft nie. Jesus geht gestärkt und bewusst ins Leiden. Weil er im Gebet sich aufs Neue ganz fest angeseilt hat an Gottes Willen. So wie der Herr Jesus Christus dürfen auch wir uns an Gott anseilen. Wir dürfen ähnliche Gebetserfahrungen sammeln, wie sie von dem Herrn Jesus Christus überliefert wird. Da hilft nur noch beten. Das muss keiner von uns mit einer resignierenden Unterton sagen. Da hilft nur noch beten. Das können wir ganz zuversichtlich von uns geben. So wie sich Jesus im Gebetskampf an Gott anseilt und von ihm gestärkt den Weg ans Kreuz geht, so seilen wir uns durch das Gebet an Gott an, um seinen Willen zu tun. Und vor allem bleiben wir dankbar, dass Jesus den schwersten Kampf bereits überwunden hat. Für uns ist er ins Leid gegangen. Für uns hat er den Tod besiegt. Diese Schlacht ist geschlagen. Seilen wir uns im Gebet an Christus an, damit uns auch der schwerste Lebenssturm nicht von unserem Heiland trennen kann. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir loben und preisen dich, dass dein Sohn Jesus Christus für uns den Weg ins Leiden gegangen ist. So hat er uns vom Tod und der Macht der Sünde befreit. Durch das Gebet hast du ihm die Kraft für diesen Leidensweg geschenkt. Herr, wir bitten dich, dass auch wir die wunderbare Kraft des Gebetes erfahren. Stärke uns durch unsere Gebete, dass wir dir im Glauben treu bleiben, wenn auch wir um deinetwegen leiden müssen. Das bitten wir in Jesu Namen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesu. Amen. Wir singen Lied 87, du großer Schmerzensmann, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Vielen Dank an alle Beteiligten für die Vorbereitung und Gestaltung dieses Gottesdienstes. Die Kollekte vom Gottesdienst am vergangenen Sonntag, den 2. April, betrug 54,79 €. Vielen Dank an alle Geberinnen und Geber. Die heutige Kollekte, die am Ausgang eingesammelt wird, ist bestimmt für die Tschernobyl-Hilfe der Landeskirche. Dazu heißt es in einer Erklärung: Seit mehr als 30 Jahren hilft die Landeskirche Kindern und Jugendlichen in Belarus, die in einer immer noch radioaktiv verstrahlten Umwelt aufwachsen müssen. Diese Hilfe ist aktuell durch den russischen Überfall auf die Ukraine und die schwierige politische Situation in Belarus nur sehr erschwert möglich. Weil wir die kranken Kinder nicht allein lassen wollen, ermöglichen wir eine gesundheitliche Erholung der Kinder in einem garantiert unbelasteten Gebiet in Belarus. Vielen Dank für Ihre Gaben. Herzlich willkommen zu unseren nächsten Gottesdiensten. Am morgigen Karfreitag mit Abendmahl um 10 Uhr mit Pastorin Hedwig Friebe aus Leer und unserem Posaunenchor. Zu dem Gottesdienst am Ostersonntag um 10 Uhr mit Pastorin Rainer van Dieken und zum Gottesdienst am Ostermontag um 10 Uhr mit Lektorin Hermine Elsner sowie Johann und Annemarie Busbum. Eine Aufstellung unserer Gottesdienste finden Sie in unserem aktuellen Gemeindebrief oder auf unserer Internetseite www.kirche-hesel.de. Und jetzt singen wir das nächste Lied, Nummer 93, die Strophen 1 bis 4.
Lasst uns für uns und für andere beten. Treuer Gott, Jesus Christus hat uns durch das Abendmahl mit seinen Jüngern ein Zeichen seiner Liebe gegeben. Wir folgen seinem Beispiel und beten für unsere Brüder und Schwestern. Für alle Christen, hilf ihnen durch deinen Geist, die Spaltung zu überwinden und die Einheit im Glauben und am Tisch des Herrn zu finden. Für alle Getauften, stärke ihre Freude am Glauben und ihre Bereitschaft zum Lieben durch die Feier dieser heiligen österlichen Tage. Für alle kranken, armen und von Sorgen geplagten Menschen, lasse die Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen erfahren und befähige alle zum geschwisterlichen Teilen. Für alle, die nicht bereit sind, anderen zu dienen und wirklich für jemanden da zu sein. Bewahre sie davor, nur um sich selbst zu kreisen und zeige ihnen, wofür zu leben sich lohnt. Für alle, die in den Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde leben, um ein Ende von Terror und Gewalttat, von Krieg und Hass und um einen Neubeginn in Frieden. Für alle, die gerufen sind, dir und ihren Mitmenschen zu dienen, lass sie deinen Ruf überzeugend beantworten und schenke vielen jungen Menschen den Mut, ihr Leben in deinen Dienst zu stellen. Für unsere Verstorbenen führe sie an ihren Platz beim Festmahl österlichen Lebens in deinem Reich. Heiliger Gott, dein Sohn Jesus Christus weist uns den Weg zum wahren Leben. Wir danken dir für deine Liebe und preisen dich jetzt und in Ewigkeit. Dich rufen wir an und beten, und ich möchte sie bitten, sich zu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht unter den Segen Gottes in diesen Abend, in diese österliche Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal wieder Platz. Wir singen vom Lied 171, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
bleiben Sie gesund und behütet.